Es muss nicht immer schwindlig sein und auch nicht immer 71 Minuten. Manchmal genügen auch 140 zu 90 mm Hg oder mehr oder weniger. Wie viel genau, sprechen wir heute drüber in einer hoffentlich druckvollen Episode. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Short Take des Evidence Update Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Bas-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin im OK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, sehr gut. Wach, neugierig. Natürlich auch gespannt darauf, wie viel Evidenzdruck wir heute aufbauen können. Aber ansonsten Normoton.
Okay, Normoton, noch Normoton. Das können wir ja vielleicht ändern. Vielleicht schaffen wir beide uns in eine Krise. Wie geht's Ihren Schneeflocken da oben? Wie ist das Wetter kurz vorm Packeis, wo Sie da wohnen? Bauen Sie auch schon wieder fleißig Schneefrauen und Schneemänner?
Ja, und schon steigt der Blutdruck, weil ich noch nie eine Schneefrau gebaut habe. Aber egal, ob Schneemänner, Schneefrauen oder non-binäre Schneepersonen, da geht gar nichts bei minus 6 Grad und Pulverflockenzauber.
Oh ja.
Also die Schneeflocken haben sich die letzten zwei Wochen ruhig verhalten, aber heute ist es hier wieder richtig losgegangen. Und ja, Winter, Winter.
Winter, 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 ja. Und für viele ist immer noch Katastrophe. Ich erinnere mich an eine kurze Zugfahrt die Tage. Wann war das? Ja, gestern. Erster Disclaimer, wir zeichnen am 4. Februar diese Episode auf. Und dann fällt ein bisschen Schnee und dann liegt der gesamte Zugverkehr brach und lahm. So ist das im deutschen Winterwunderland.
Wir müssen es noch ein bisschen üben mit dem Winter, aber jetzt in Niedersachsen, auch Teile Ostfrieslands, da ist es deutlich wärmer, da ist jetzt keine minus 6 Grad wie hier. Und da fällt dann natürlich Regen auf gefrorenen Boden und da kann ich es dann auch verstehen, dass die Schulen zu sind. Also hoffentlich kommen da alle sicher durch.
Rutschparty! Wir sind früher in die Schule einfach gerutscht. Auf dem Hosenboden im Zweifel. Machen wir mal ein bisschen Hochdruck. Bluthochdruck, um genau zu sein. Arterielle Hypertonie. Wir haben wieder exakt eine Publikation. Vielleicht noch ein bisschen Sekundärliteratur. Wo stopfen wir das rein?
In die Drucknotes. Entschuldigung, in die Pressure Notes.
In die Show Notes. Okay, also liebe Leute, dieses Mal gibt es Drucknoten und Pressure Notes. Früher gab es auch mal Notendruckereien. Ich weiß, gibt es eigentlich noch Notendruckereien?
Na, da ist das Geld, kommt daher, solange wir es noch haben.
Ach so, ich habe jetzt eher an Musik gedacht. Wir kommen vom Thema ab. Wenn wir vielleicht mal ein mögliches Fazit unseres heutigen Gesprächs vorwegnehmen. Ich mache mal so einen Pseudo-Spoiler, das ist doch kein Cliffhanger. Und am Ende vielleicht feststellen, dass so eine Arbeit, über die wir reden, die erstmal total phänomenal herkommt, völlig belanglos ist für die Praxis, für den klinischen Alltag. Was haben wir dann eigentlich bezweckt heute? Ist das dann auch völlig gaga, dass wir hier die Zeit unserer Leute vergeuden?
Finde ich nicht, denn auch klinisch scheinbar belanglose Arbeiten können wichtig sein. Man kann jetzt nicht mit jeder Arbeit eine neue Empfehlung auf den Plan rufen. Aber ich sag mal, die Arbeiten, die von den klinischen Schlussfolgerungen her eher im Wagen verbleiben, die sind halt auch wichtig, weil sie helfen, falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden. Und man kann jetzt auch nicht mit jedem Paper sagen, was man morgen anders machen soll. Also von meinen 450 Aufsätzen trifft das wahrscheinlich auf 2/3 zu. Mindestens 2/3, wenn nicht 3/4, dass man da jetzt nicht direkte Implikationen für die Praxis ableiten kann. Gerade bei unserem Thema heute ist es eben so, dass Blutdruck kein Schalter ist, den man einfach umlegt. Und deshalb muss man genauer in Mechanismen reingucken, die noch gar nicht gut verstanden sind. Und gerade das Wechselspiel aus Bluthochdruck und Diabetes, wenngleich es jedem geläufig ist, so richtig gut ist es noch nicht verstanden.
Das ist ja auch schon mal irgendwie ein Vorweg-Practice-Pointer, dass wir bei gewissen Arbeiten, die man sich dann anguckt, regelmäßig doch wieder den Spiegel vor Augen gehalten werden, wie wenig wir hier und da eigentlich noch verstehen, obwohl wir immer glauben, wir hätten alles verstanden. Und ich dachte eben schon, Martin Scherer, dass Sie sagen, also 2/3 meiner Arbeiten waren klinisch völlig belanglos, die ich publiziert habe. So weit würden Sie dann nicht gehen.
Das heißt klinisch belanglos. Also eine gute Diskussion ist so aufgebaut, dass man erst die Major Results hat oder die Key Messages, dann kommen die Comparison with Literature und die Limitations. Und dann Schlussfolgerungen für die klinische Versorgung, Implications to Everyday Practice und Implications for Further Research. So baut man ja so ein Paper in der Regel auf.
Ja.
Gerade in der Versorgungsforschung muss man dann bei den Implikationen für die Praxis dann manchmal ein bisschen an den Daten herumpulen, bis man da wirklich was rauskitzelt, wo man sagen kann, ja, das ist in der Praxis zu berücksichtigen. Wobei, das muss man auch dazu sagen, nimmt man ja damit eigentlich einen wichtigen Prozess vorweg, nämlich den der Aggregation von Daten und den der Primärdatenforschung. Das heißt, auch meine Arbeit soll vielleicht mal in eine Meta-Analyse eingehen. Und die Meta-Analyse soll dann wieder in Leitlinien eingehen. Und da kommen dann die Empfehlungen raus. Also deshalb, dass ein Paper Implikationen für eine Praxisempfehlung hat, ist eh ne mehr. Also ja. Da liegen noch die Systematic Reviews dazwischen und die Leitlinien liegen auch noch dazwischen.
Wobei sich das natürlich mal Hand aufs Herz, das gehört ja auch zum Beruf der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers dazu, dieser Wunsch, etwas Bahnbrechendes zutage zu fördern, der ist natürlich schon im Beruf angelegt. Ne? Also das,
ja, wer möchte nicht unsterblich
so
sein?
So ist es, genau.
Also auch unser Podcast zum Beispiel. Ja. Ist der unsterblich, wenn wir mal weg sind, Herr Nüssler?
Solange das keiner löscht.
Ja, nach 150 Jahren sollen doch alle digitalen Daten weg sein, wenn man sie nicht irgendwie anderweitig konsumiert.
Man muss sie halt tatsächlich kopieren, richtig. Man muss es immer wieder kopieren.
Immer wieder kopieren. Also ja, der Wunsch, etwas Bleibendes zu machen, auch der Wunsch nach wissenschaftlicher Nachhaltigkeit, Klar, der ist da.
Das ist großartig. Also jetzt haben wir für dieses Gespräch heute das ganze Hermeneutische schon mal nach vorne gestellt, bevor wir jetzt gleich über die Befunde gehen. Wir stellen ja hier sowieso immer alles auf den Kopf. Bei uns kommen auch die Limitationen ganz oft schon am Anfang. Und was ich hier schon mal gelernt habe nach ein paar Minuten, dass das Wort Pooling eine völlig neue Bedeutung bekommt vor dem Hintergrund, dass man als Versorgungsforscher manchmal auch ein bisschen poolen muss, um mögliche Interpretation irgendwo rauszufinden. Gehen wir mal in die Arbeit rein. In die, werden wir gleich herausfinden, vielleicht belangloseste Studienpublikation aller Zeiten. Das werden wir sehen. Es ist nicht weniger als eine fürchterlich große, man könnte fast sagen riesige Meta-Analyse mit Daten von 6 Millionen Menschen. Sie haben schon gesagt, wir reden über Menschen mit Typ 2 Diabetes mellitus. Und die Untersuchung, eine Analyse, die schaut, welchen Effekt hat die Blutdrucksenkung. Das ist eine Arbeit eines chinesisch-britischen Forschungsteams. Die ist im JACC publiziert worden. Es gibt auch noch ein Editorial dazu. Vielleicht gucken wir uns erstmal an, um das vielleicht dann noch so ein bisschen geordnet zu machen, was die da untersucht haben in ihrer Meta-Analyse, was ihr Forschungsgegenstand war und wie sie sich dieser Frage genähert haben.
Ja, im Grunde genommen haben sie sich eine alte Frage vorgenommen. Also ich bin zum Beispiel noch so sozialisiert worden, bei Menschen mit Typ-2-Diabetes kann der Blutdruck eigentlich nicht niedrig genug sein. Je niedriger, desto besser. Und die Autoren hier, die haben sich die Frage vorgenommen, gibt es irgendwo einen Punkt, an dem der niedrige Blutdruck wieder schadet? Also sie wollten so eine Dosis-Wirkungsbeziehung untersuchen. Dafür haben sie riesige Mengen an Beobachtungsdaten zusammengezogen. Also gab es 6 Millionen Menschen. Und methodisch ist das eine sehr aufwendige Dosiswirkungsanalyse. Man schaut eben nicht nur, ob der hohe Blutdruck schlecht ist, sondern wie sich die Risiken verändern, wenn die Werte Schritt für Schritt steigen oder fallen. Es geht also um Verläufe, nicht um Grenzwerte. Und das macht die Arbeit wiederum interessant.
Okay.
Aber auch an verschiedenen Stellen erklärungsbedürftig. Und dafür haben sie aber ihre Glossartrommel auch dabei, glaube ich.
Guck gerade mal. Kurze Nachfrage dazu. Meta-Analyse, Beobachtungsdaten, das haben sie eingeordnet. Ein Appendix-PDF, das 200 Seiten lang ist. Ist das für so eine Meta-Analyse eigentlich normal? Oder ist das schon ein ziemlicher Kracher?
Das ist schon groß. Das ist schon eher ein längerer Appendix. Ja. Aber es dient natürlich dazu, dann die Dinge etwas besser zu verstehen.
Ja.
Wir reden hier natürlich auch über 9 Kohorten, über Individual Patient Data. Und das trägt dann einfach auch zur Transparenz bei.
Ja.
Aber das ist dann nichts für die, die versuchen, da praktische Implikationen rauszuziehen, sondern für die Forschungs- und Podcast-Nerds.
für die methodischen Feinschmecker unter allen. Das ist richtig. Also wir reden über 113 Arbeiten, die am Ende hängen geblieben sind. Sie haben gesagt, 9 große Kohorten, aus denen Sie die Patientendaten herausdestillieren konnten. Und was ich dann wiederum interessant dabei fand, und dafür ist dann dieser Appendix notwendig, wenn man guckt, welche Studien habt ihr rausgefunden, wo kommen die her, welche Populationen sind das, dass eine einzige Arbeit wirklich eine deutsche Arbeit ist. Immerhin konnten sie daraus dann auch Patientendaten ziehen, ich glaube fast 250.000. Das ist eine AOK Plus Kohorte, also Ostdeutschland vor allem. Gleichwohl eine einzige deutsche Studie, da muss Ihnen doch der Kragen platzen, Martin Scherer, dass wir nach wie vor, ich reite da gerne drauf rum, ein echtes Entwicklungsland sind, was klinische Studien angeht.
Na, der Kragen platzt nicht so schnell, weil man ja den meditativen Blick auf den Flockenzauber hat.
Oh, jetzt wird er wieder ganz versöhnlich.
Aber Sie liegen da nicht ganz falsch. Also trotz Cora, trotz Monika, trotz Narco oder auch Hamburg City Health Study, es ist so, dass uns im internationalen Vergleich nach wie vor eine verlässliche, auch national koordinierte Kohortenlandschaft fehlt, die solche Fragen auch mit der nötigen Belastbarkeit beantworten könnten. Und was uns auch fehlt, das ist eine systematische Auswertungsinfrastruktur für Routinedaten. Das sind die Daten, die in der klinischen Versorgung anfallen.
Ja.
Die Daten sind da, aber sie sickern eben nur sehr punktuell und eher zufällig in die internationale Spitzenforschung ein. Und das ausgerechnet eine einzelne AOK-Plus-Kohorte dann mithilft, eine solche Analyse mitzutragen. Ja, Herr Nössler, das ist eher ein Glücksfall als ein Ergebnis einer systematischen Forschungsstrategie. Also ja, es ist deshalb auch weniger ein Grund zur Freude als eher eine Erinnerung daran, dass Deutschland bei klinischer Versorgungsforschung immer noch strukturell hinterherläuft, trotz guter Daten, aber ohne passenden Rahmen. Und wenn wir den Innovationsfonds nicht hätten, das muss man auch mal sagen, dann
wären wir richtig am Arsch.
Sie bringen das immer so schön distinguiert auf den Punkt. Ich hätte fast es weniger treffend ausgedrückt, indem ich gesagt hätte, dann läge die Versorgungsforschung in Deutschland am Boden.
Sie sind ja hier der Diplomat im Podcast. Also es gibt ja immer dieses Good Cop, Bad Cop Phänomen, nicht? Gut, gehen wir in die Meta-Analyse rein und schauen wir mal, was haben die denn herausfinden können? Was haben die destilliert aus all diesen Studien?
Also in fast 6 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes steigt das Risiko für Tod, Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen vor allem oberhalb von 120 zu 80.
Mhm.
So weit, so gut, so sind wir alle sozialisiert. Ich sag mal, so bin ich medizinisch aufgewachsen. Aber unterhalb dieser Werte findet sich ein eher weniger konsistenter Risikoanstieg. Weder für die Gesamt- noch für die kardiovaskuläre Mortalität.
Mhm.
Und diese berühmte J-Kurve, auf die Sie bestimmt noch zu sprechen kommen wollen, die ist, wenn überhaupt, schwach ausgeprägt und verschwindet weitgehend, wenn man die kränkeren Gruppen herausnimmt.
Ja.
Also für die Nieren ist der Zusammenhang sogar durchgehend linear. Je niedriger der Blutdruck, desto geringer ist das Risiko. Und in Zahlen heißt es, kein klarer Schaden durch niedrigere Blutdruckwerte. Aber auch kein neuer Zielwert. Das ist vielleicht die einzige positive Nachricht jetzt erstmal soweit.
Mhm.
Es ist keine Disease-Mongering-Arbeit, wo man wieder mit einem neuen Zielwert Indikationen schafft.
Ja, Sie hatten ja schon eine wichtige Einordnung auch vorangestellt, dass das eine Arbeit eher aus der Kategorie sein könnte. Sie hilft uns ein bisschen mehr, gibt uns 2 Schritte mehr auf dem langen, langen Weg für besseres Verständnis. J-Kurve haben Sie angesprochen, dass ich, ja, so, wenn man noch ein bisschen rumrechnet oder nehmen wir diesen schönen Begriff poolt, nämlich kränkere Menschen rausrechnet, adjustiert, dann verliert diese J-Kurve stärker an Gewicht, dann sieht man sie nicht mehr so stark. Und beim Thema Niere, also klassisch Endorgan, sieht man sie nicht. Da gibt es einen ganz linearen Effekt. Je niedriger, desto weniger Risiko. Dann könnte man die Frage ja so stellen, rüttelt diese Arbeit, diese Meta-Analyse so ein bisschen an dem Sockel, auf dem die J-Kurve manchmal noch steht?
Also Quickshank, et al., die haben ja noch Ende der 1980er Jahre nicht behauptet, dass niedriger Blutdruck per se gefährlich ist, sondern sie haben beobachtet, dass bei bestimmten Hochrisikopatienten, vor allem bei KHK, niedrige diastolische Werte mit mehr Ereignissen einhergingen. Und das war eine klinische Beobachtung in einer ganz bestimmten Population. Und die aktuelle Arbeit ist jetzt nicht zwingend eine Bestätigung dieser ursprünglichen J-Kurve, sondern eher eine Relativierung. Weil man eben sieht, wenn man große heterogene Diabeteskohorten betrachtet und systematisch nach Verzerrungen sucht, dann bleibt eigentlich von dieser J-Kurve wenig übrig. Und jetzt kann man nicht sagen, dass Cruickshank da falsch lag. Vielmehr ist es so, dass seine Beobachtung kein universelles Gesetz ist oder war. Und so sollten wir es heute auch lesen.
Ist es dann vielleicht so, dass die hier vorliegende Arbeit einen insofern wichtigen Fokus darauf legt, als dass sie uns sagt, dieses kleine Häkchen am J, also links, dieses kleine Ding, was da manchmal hochgeht, das könnte vor allem ein Abbild von speziellen Populationsartefakten sein. Also, dass ich in einer Kohorte Menschen drin habe, die eben gerade für dieses kleine Häkchen da unten stehen. Und wenn ich die Kohorte in Anführungszeichen bereinige, wenn ich sie adjustiere, dann kriege ich das weg. Oder anders gesagt, reverse Kausalität. Also kann es nicht eben auch sein, dass ich dann spezielle, sehr kranke Menschen da reinhole, die dann für genau diesen Effekt stehen.
Absolut. Also wir müssen es vielleicht erstmal kurz trennen und die zwei Begriffe vielleicht einmal ganz kurz erläutern, wenn Sie mögen.
Bitte, mit welchem fangen wir an?
Mit der J-Kurve.
Ein Glossar für die J-Kurve.
Also die J-Kurve beschreibt ein Muster, bei dem ein Risiko zunächst sinkt, wenn ein Wert gesenkt wird und bei sehr niedrigen Werten aber wieder ansteigt. Ja. Erinnern Sie sich zum Beispiel an die berühmte Registerstudie aus Dänemark zu den Lipiden. Das war eine U-Kurve sogar.
Das war eine U-Kurve, ja.
Das war noch mehr als J sozusagen. Ja. Also wichtig ist, eine J-Kurve in Beobachtungsdaten ist noch kein Beweis für einen echten schädlichen Effekt. Es ist eine Umkehr der Risiken. So, die reverse Kausalität bedeutet, jawohl, dass die Ursache und die Wirkung vertauscht erscheinen. Also nicht der niedrige Blutdruck macht krank, sondern die Krankheit senkt den Blutdruck. Und wenn man das nicht erkennt, kann es so aussehen, als seien niedrige Werte gefährlich, obwohl sie in Wirklichkeit nur ein Marker für eine bestehende Erkrankung oder Gebrechlichkeit sind. Das ist auch bei den niedrigen Lipiden genauso. Also man stirbt jetzt nicht an allzu niedrigem LDL. Ja. Also das war auch da schon immer ein Proxy für andere Erkrankungen. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann entsteht der Eindruck, ein niedriger Blutdruck sei gefährlich. Und in dieser Arbeit sieht man das aber schön, sobald man diese Patientengruppen dann rausrechnet, dann flacht die J-Kurve deutlich ab oder verschwindet ganz. Das spricht dann einfach dafür, dass ein erheblicher Teil dieser J-Kurve eben kein biologischer Effekt ist, sondern ein statistisches Artefakt aus Krankenpopulationen.
Okay. Zum Thema reverse Kausalität gibt es ja so ein ganz klassisches Beispiel, das man aus Ernährungsstudien kennt. Kennen die Arbeiten, wo man irgendwann gefunden hat, dass so Artificial Sweeteners, also so, wie sagt man, Süßstoffe, auf einmal mit einer Assoziation gefunden wurden für Obesity, also für Übergewicht. Und das ist ja so eine klassische reverse Kausalität, wo man eigentlich dann drauf kommen muss und sagt, nee, Menschen, die Übergewicht haben, die greifen dann halt zu Süßstoffgetränken, weil sie ihren Zuckerkonsum reduzieren wollen. Das ist so ein klassisches Beispiel für reverse Kausalität, ne?
Ja. Oder nehmen Sie das Beispiel zwischen Körpergröße und Intelligenz. Da ist überhaupt nochmal die Frage, ob da überhaupt eine Form von Kausalität da ist.
Ja.
Aber ja, Menschen, die größer sind, finden sich in Führungspositionen wieder. Das kann viele andere Gründe haben, dass Körpergröße sozusagen dann auch gesellschaftlichen Aufstieg mit begünstigt und dann die Intelligenz sozusagen mitläuft. Also das sind sehr, sehr schwierige Hypothesen und oft gibt's dann aber auch Korrelationen, wo in keiner der beiden Richtungen eine Kausalität da ist. Und ein solcher Zusammenhang zwischen Körpergröße und Intelligenz ist zum Beispiel einer, da ist noch nicht mal eine reverse Kausalität da.
Ja,
also
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass eine derzeit noch laufende Beobachtungsstudie mit 8 Milliarden Probanden eigentlich heute schon recht gut beweist, dass Menschen, die es zwar schaffen, gesellschaftlich in Führungspositionen aufzusteigen, nicht automatisch klüger sind.
Ja, da haben Sie wahrscheinlich leider recht.
Ja, kommen wir mal.
Machen wir weiter mit unserem Thema.
Machen wir weiter mit unserem Thema, mit Blutdrucksenkung bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Also, an der Stelle halten wir erstmal fest, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass dieses Häkchen im J ein Hinweis sein kann auf Artefakte. Und Sie haben schon gesagt, das zeigt sich eben auch in der Arbeit, wenn man adjustiert. Kommen wir nochmal zu einem Thema, einem Aspekt, das recht wichtig ist, nämlich das Thema Gesamtsterblichkeit bzw. Tod jeder Ursache, All-Cause Mortality. Das ist einer von diversen Endpunkten, die in dieser Meta-Analyse betrachtet wurden. Und wenn man sich die nicht adjustierten Daten anguckt, also sämtliche Daten, die sie hochgehoben haben, dann sieht man, dass das niedrigste Risiko für zu frühen Tod jeder Ursache bei 135 zu 71 Millimeter Hg liegt. Jetzt sagen Sie auf der einen Seite, ja, irgendwie ist schon was dran an dieser J-Kurve, aber Vorsicht. Muss man dann diese Daten, die Sie da gefunden haben, mit niedrigster All-Cause-Mortality-Risiko bei 135 zu 71 eigentlich mit einem Fragezeichen versehen?
Naja, also rechnerisch liegt das niedrigste relative Risiko irgendwo um die 135 zu 70. Aber das darf man jetzt nicht mit einem neuen Zielwert verwechseln, sondern das ist ein statistischer Schwerpunkt.
Ja.
Und wenn man die J-Kurve nicht für kausal hält, was wir beide tun, und dann darf man auch diesen Punkt nicht überinterpretieren. Also 135 zu 70 ist kein magischer Blutdruck, obwohl er nah an das rankommt, was schon vor 20 Jahren in den Fortbildungen gesagt wurde. Also ich bin schon als Arzt im Praktikum damit sozialisiert worden, bei Menschen mit Typ-2-Diabetes halt doch mal bitte den Blutdruck bei unter 130 zu 80. Mhm. Ja, das sind wir mit 135 zu 70 nicht weit weg. Aber nochmal, das ist ein Ergebnis von Mittelwerten. Das sind Messungen zu einem Zeitpunkt bei einer heterogenen Population. Und klinisch heißt das jetzt, um mal der Belanglosigkeit zu entfliehen, nicht 135 zu 70 anstreben, sondern einfach nur verstehen, dass da die Kurve flach ist. Mhm. Und jetzt frage ich Sie, Herr Nössler, was bedeutet eine flache Kurve für die klinische Versorgung?
Schwierige Frage. Dass man die Bälle flach halten soll.
Dass man die Bälle flach hält und dass man da einen Spielraum hat für das klinische Urteil.
Ja.
Okay. Da sind wir dann wieder bei unserem Lieblingsthema Shared Decision Making.
Ja, okay. Also ganz wichtiger Punkt, das ist dann jetzt auch wieder so ein Practice-Pointer, den wir mit unserem Podcast-Textmarker hier einmal unterstreichen. Wo ist der Textmarker? Da ist der Podcast-Textmarker. Bälle flach halten, bloß keine Zielwerte hier draus ableiten und nicht den Fehler machen, dieses J, das man sehen kann, als Gewissheit und vor allem ursächlich zu akzeptieren. Das nehmen wir an der Stelle mal mit. Gehen wir noch einen Schritt weiter, gucken wir nochmal in die Implikation hinein, in die Everyday Practice. Es gibt dieses Editorial dazu, das sind drei italienische Editorialisten, die sich recht viel mit Hypertonie beschäftigen. Die schreiben in ihrem Editorial, dass die Clinical Implications not straightforward seien, dieser Arbeit einerseits. Und dann schreiben sie an einer anderen Stelle in ihrem kleinen Editorial, dass die Arbeit gleichwohl Clinical Implications habe, die dann wiederum Beitrag leisten könnten zur Definition von Blutdruckzielen oder Behandlungszielen, wenngleich es nur Beobachtungsdaten sind. Jetzt haben Sie aber denen ja schon widersprochen, Martin Schirran, haben gesagt, nee, aus dieser Arbeit kann man bitte keine Blutdruckziele ableiten. Wie kommt es zu diesen zwei verschiedenen Interpretationen? Woran kann das liegen?
Und das weiß ich gar nicht, ob die Editorialisten und meiner Einheit da so stark auseinanderliegen. Also wenn man genau hinschaut, dann definieren sie eigentlich selber keine neuen Treatment Goals, sondern verschieben eher den Ton.
Mhm.
Also niedrige Blutdruckwerte sind per se nicht gefährlich, solange sie gut toleriert werden.
Mhm.
Und das ist ja dann eher eine Legitimation bestehender Leitlinien. Also übersetzt heißt das, man kann niedrige Ziele vertreten, ohne Angst vor der J-Kurve, aber man bekommt aus dieser Arbeit keinen neuen Wert, den man sich dann auf dem Spickzettel schreiben sollte.
Mhm.
Ja, also im Grunde genommen ist das ein Loblied auf die Graubereiche der Medizin und auf den Entscheidungskorridor, der breiter ist, als man denkt.
Breiter, als es vielleicht die eine oder andere englischsprachige Leitlinie uns manchmal machen will. Dann habe ich die Italiener etwas, ich sag mal, zu negativ interpretiert. Sie gehen dann aber tatsächlich auch weiter und da kommt dann der Punkt, den Sie ansprechen, dass Sie sagen, niedrige Blutdruckziele sollten bitte nicht als zu niedrig angesetzt werden oder interpretiert werden. Und die führen dann diesen Begriff ein des Well-Tolerated Blood Pressure. Würden Sie auch so weit gehen, dass es, sagen wir mal, personalisierte, gut tolerierbare Blutdruckziele braucht? Im Prinzip haben Sie die Antwort ja schon vorweggenommen.
Ja, das wirkt manchmal ein bisschen weltfremd. Ich denke da an eine Patientin, die ist 90 Jahre alt, hat eine Herzinsuffizienz Typ 2 Diabetes, Blutdruck und eine postsysterische Neuralgie und vielleicht aktuellen Blutdruck von 110 zu 70. Ständig Schwindel und Fall- und Sturzneigung. Was ist bei der Patientin denn der niedrigste gut tolerierte Blutdruck? Also im Grunde genommen kann ein gut tolerierter, niedriger Blutdruck kein prospektives Behandlungsziel sein, sondern eher eine Post-hoc-Beschreibung. Also Toleranz ist subjektiv, ist situationsabhängig und ändert sich im Alter und mit der Komorbidität und im Kontext. Das taugt als hausärztliches Prinzip ganz gut, als Leitlinienkonzept eher schlecht. Man muss aufpassen, dass gut toleriert am Ende eben nicht heißt, so lange senken, bis jemand gerade so eben nicht umkippt. Und dann wieder ein bisschen zurück. Also das kann es ja nicht sein.
Bis jemand kurz vor der Synkope ist.
Ja, genau.
Okay. Ordnen wir es vielleicht abschließend nochmal mit einer anderen Arbeit ein und dann vielleicht noch mit einer grundsätzlichen methodischen Sache. Und dann schließt sich das zum Anfang des Gesprächs wieder. Wir hatten, Sie erinnern sich, im Sommer, das war kurz nach dem ESC-Kongress, über eine Arbeit gesprochen, die seinerzeit vorgestellt wurde. Das ist auch eine Meta-Analyse. Das war die BP Rule Study. Und die haben im Prinzip ja auch damals rausgefunden, dass es durchaus bestimmte Patientenpopulationen geben kann, für die eine intensivere Blutdrucksenkung sinnvoll ist. Und die hatten eben auch die Risiken betont, die damit einhergehen. Wie passen jetzt diese beiden Arbeiten zueinander? Zeigen die eigentlich in dieselbe Richtung? Bestätigen die sich miteinander?
Die RCT-Daten, die zeigen, was unter kontrollierten Bedingungen passiert. Und die großen Beobachtungsstudien, die zeigen, wie es dann in der Realität aussieht. Also die Meta-Analyse, über die wir im letzten August gesprochen haben, die hat den Nutzen und den Schaden intensiver Blutdrucksenkung direkt verglichen, also randomisiert kontrolliert. Und das waren immerhin 80.000 Patientendatensätze, die gezeigt haben, intensive Senkung reduziert kardiovaskuläre Ereignisse zwar etwas, aber auf der anderen Seite gibt es auch mehr hypotensive Nebenwirkungen, Synkopen und Nierenschäden. Und dann landet man beim Netto-Nutzen irgendwo bei einem Nullsummenspiel. Bei manchen Gruppen gibt es einen Vorteil, bei anderen kaum. Genau hier trifft sich das mit dieser neuen Arbeit. Also man kann Risiken senken, aber es bleibt immer eine Balance und nach unten hin kann das Risiko eben dann auch wieder ansteigen.
Dann noch eine methodische Einordnung, wo ich so ein bisschen dran, ich will nicht sagen verzweifle, das wäre zu krass, wo ich aber so einen kleinen Haken oder Widerspruch habe. Wir reden ja jetzt die ganze Episode schon über Haken. Sie haben gesagt, diese J-Kurve, die findet sich in der Arbeit vor allem dann, wenn sämtliche Beobachtungsdaten herangezogen werden. Wenn man besonders kranke Personen rausadjustiert aus den Daten, Gebrechlichkeit und so weiter, also wo ohnehin ein Risiko da ist, dann geht dieses Häkchen verschwunden oder tritt zumindest stärker in den Hintergrund. Jetzt habe ich in unseren Gesprächen über die ganzen Jahre immer wieder gelernt, ja, Studiensettings sind ja schwierig auf den klinischen Alltag und auf die breite Bevölkerung umzulegen. Einerseits und andererseits sehen wir jetzt hier, dass eben so eine riesige Meta-Analyse mit bevölkerungsbezogenen Daten ja genau das zeigt, was Alltag ist. Dieses Häkchen im J ist halt der Alltag, weil es nun mal viele Menschen gibt, die eine Vorerkrankung haben, die andere kardiovaskuläre Vorerkrankung haben. Was ist die Plausibilität, dass man sowas rausrechnet, dass man diese Leute ausschließt, auch mit Vorerkrankungen, dass man adjustiert? Oder was spricht dagegen, das zu tun?
Also für Studiendesigners Sicht oder auch für Sponsoren kann das erstmal attraktiv sein, weil man eine saubere Population bekommt. Also ist das sauber im Sinne von weniger konkurrierenden Risiken, wenige frühe Ereignisse, weniger Störfaktoren. Mhm. Das kann dann die interne Validität erhöhen und macht statistische Zusammenhänge klarer und stabile. Mhm. Ja, und Sponsoren freuen sich dann, weil Effekte deutlich sichtbarer werden und Ergebnisse leichter zu interpretieren sind.
Ja.
Und dann haben wir wieder eine markige Schlagzeile und der Vertreter, der nicht in die Hausarztpraxis gelassen wird, der hätte, wenn er rein dürfte, wieder was zu erzählen.
Ja, aber dennoch decken ja diese Studien dann eben nicht den täglichen Alltag ab. Es wäre ja so, als würden sie bei sich im Krankenhaus oder in den Praxen nur gesunde Leute behandeln.
Weil genau die Patienten entfernt worden sind,
ja,
die in der realen Versorgung am häufigsten vorkommen. Und dann landet man immer wieder bei der Frage, wie wir es hier auch haben, ist this patient applicable to my practice? Kommen die Patienten wieder, auf die Studienergebnisse zutreffen, kommen die so in meiner Versorgung vor?
Mhm. Und daher nochmal zu dem J. In diesem Häkchen des Js sind eben kranke Menschen vor allem drin, Menschen mit Vorerkrankungen. Ja. Bildet das J die Realität besser ab, als wenn ich es wegadjustiere?
Ja, würde ich schon sagen.
Okay. Das heißt, das J ist keine Causation, also keine Ursache. Es beschreibt, wie die Dinge in der Praxis sind.
Ja, weil eben die Patientenproxy ist für Patienten mit einem höheren Krankheitsdruck, mit einer höheren Krankheitslast, mit einem höheren Risiko. Und der niedrige Blutdruck ist bei denen eher die Begleitmusik.
Ja, verstehe.
Ja, und oft auch ein Red Flag.
Mhm.
Also bei der 90-Jährigen mit dem niedrigen Blutdruck muss ich schauen. Der hat eine Herzinsuffizienz. Also ja, haben wir dann eine Akutsituation.
Mhm.
Und hat sie vielleicht trotzdem noch die vielen Antihypertensiva, die man vielleicht mal absetzen müsste.
Ja. Immer weiter noch was reingegeben und der Blutdruck ist schon irgendwo bei 80 oder 90 systolisch.
Ja.
Gut, machen wir vielleicht nochmal so ein Fazit, weil das waren jetzt, glaube ich, sehr viele Aspekte. Ich musste selbst auch im Gespräch immer wieder aufpassen, dass ich die Orientierung nicht verliere. Können Sie es vielleicht nochmal in einen Satz oder zwei oder drei packen, was die Leute jetzt wirklich mitnehmen können aus dieser Arbeit?
Also die Arbeit liefert keine neuen Zielwerte. Sie sagt uns nicht, welchen Blutdruck wir einstellen sollen.
Mhm.
Aber vielleicht nimmt sie etwas den Schrecken dahingehend, dass sie hilft, niedrigere Blutdruckwerte bei Menschen mit Typ 2 Diabetes etwas besser einzuordnen. Was man klinisch mitnehmen kann, ist, niedrige Werte sind nicht automatisch gefährlich. Sie sind oft ein Marker für Krankheit und für den klinischen Kontext.
Mhm.
Und was man auf keinen Fall mitnehmen sollte, ist die Idee, die Therapie immer weiter zu verschärfen. Der eigentliche Practice Pointer ist banal, aber wichtig. Also Blutdruck bleibt eine Kontextgröße. Mhm. Entscheidend sind die Symptome, die Verträglichkeit. Im Grunde genommen stärkt die Arbeit damit eher das klinische Urteil und weniger das mechanische Zielwertdenken oder mechanistische Zielwertdenken.
Sehr schön. Und wir stellen wieder fest, Martin Scherer, dieser Podcast ist ein audio gewordenes Repetitorium.
Ja, und leider gar kein Shorttake mehr.
Naja, also Martin Scherer, bitteschön. Im Verhältnis zu anderen Episoden aus den letzten Wochen ist das noch ziemlich short, was wir heute gemacht haben.
Wir können auch länger.
Wir können, das haben wir bewiesen, wir können auch länger. Machen wir einen Punkt an der Stelle und versuchen wir es, bevor wir rausgehen, nochmal mit so einem Cliffhanger.
Ja, vielleicht ist das genau der richtige Moment, nochmal einen Schritt zurückzugehen, denn viele dieser Diskussion, die gehen eben auf mehr zurück als nur Statistik und Zielwerte. Eigentlich geht es um Erwartungen, um Kontrolle, um Versprechen, um das, was wir messen und steuern können. Und da wollen wir dann auch in der nächsten Folge genau mal hinschauen. Also wenn Gesundheit zur Glaubensfrage wird und Medizin zur Religion oder wo Gesundheit zur Religion wird, da entstehen dann auch Dogmen. Und wenn es Dogmen gibt, dann gibt es Interessen. Und Interessenskonflikte zeigen sich dann nicht nur in Geldflüssen, sondern in Industriebindungen oder auch in Leitlinien. Und dann am Ende in Zielwerten und Heilsversprechen. Na, was sagen Sie zu diesem Bogen, Herr Nössler?
Genial.
Und da haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, auf den ich mich schon sehr freue. Und das dürfen Sie spoilern oder cliffhangern.
Er war einmal der oberste Gesundheitstechnologiebewerter der Nation und ist eigentlich im Ruhestand. Man müsste aber eigentlich sagen, ist im Unruhestand, weil er mischt sich nach wie vor lautstark in diese Debatten ein. Wir reden über Jürgen Windeler und den hatten wir auch schon mal im Podcast. Martin Scherer, das war in Würzburg.
Jawohl, damals haben wir über das Thema gesundes Herzgesetz gesprochen.
Oh je, das Gott sei Dank.
So lange ist es her.
Es ist sehr lange her. Gut, dann gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das ein richtiges Short-Take wird, die nächste Episode. Sieht nicht danach aus, ne?
Wollen wir den Leuten mal keine Angst machen. Keine, wir warten es ab.
Wir warten es ab.
Außerdem gibt es keine Zielwerte für Podcasts.
Okay, nieder mit den Zielwerten. Schön. Also, viva la Revolution, viva la Zielwert. Nein. Martin Scherer, ich bedanke mich für dieses kraftvolle, druckvolle Gespräch mit unseren Drucknoten und Notendruck und was weiß ich. Und freue mich, dass wir uns in Kürze wiederhören. Adieu.
Danke ebenfalls. Gute Tschüss. Zeit. Kommen Sie gut durch den Winter.
Sie auch.
Ciao.